Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Ich habe heute Simon Putzer bei mir. Wir kennen uns schon seit Ewigkeiten, der absolute Profi zum SaaS-Thema und Chef von ShareDean.
Genau. Thorsten, vielen Dank. Es freut mich, dass wir uns mal wiedersehen. Ich habe auch ein bisschen überlegt. Ich glaube, es geht zurück auf 2011, 2012. Da war ich bei E-Mail Vision. Da haben wir das erste Mal mit euch arbeiten dürfen. Insofern, ja, es fühlt sich langsam an wie eine Ewigkeit. Aber es ist ja auch einiges passiert in der Industrie, muss man sagen, nicht wahr? Von der Zeit bis heute. Es ist nach wie vor spannend.
So, und du warst nicht nur beim E-Mail Vision, du warst bei Salesforce, bei Sprinklr, bei Sidecore. Das heißt, wenn irgendjemand mit SaaS-Software Erfahrung hat, dann bist du das auf jeden Fall. Und jetzt macht ihr was? Der Name, der ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Ja. ShareDean. Selbst ShareDean. Ich musste jetzt noch mal überlegen. ShareDean. Ja, muss man ein bisschen üben. Erläuter mal, warum es ShareDean heißt.
Ich erkläre sehr gerne, was dahinter steht. Es ist ein Kunstwort aus dem englischen Begriff Share, teilen, und dem deutschen Wort Medien, also das Teilen von Medien. So ist es entstanden. ShareDean, die ShareDean AG, ist ein Schweizer Anbieter eines Enterprise Digital Asset Management Systems, eines Content Hubs. Was machen wir? Wir helfen unseren Kunden, ihre digitalen Assets, und das kann für uns nicht nur das Asset, sondern das kann jeglicher digitaler Content sein, Produktbeschreibungen, Videos. Wir helfen sozusagen, diese Assets anhand der Content Value Chain anzureichern, so dass sie, wenn sie eben durch die Prozesse des Kunden gehen, wenn sie eben bearbeitet werden, mit dem Ziel, sie dann zu distribuieren, mit dem Ziel, sie dann natürlich in einem Conversion-Kanal zur Verfügung zu stellen, hoffentlich so angereichert sind, dass unsere Kunden damit mehr Geld verdienen können. Genau, das tun wir seit 2011, haben Kunden wie der Liebherr, eine Beiersdorf, eine Siemens, eine Mikro, das sind so die Kunden, mit denen wir das machen. Größter Kunde ist die Otto in Hamburg. Ich komme auch aus Hamburg, das hört man meiner Mundart an. Die haben so 25 Millionen Assets in unserem System mit über 17 Milliarden Relationen, also Beziehungen zwischen diesen Assets untereinander. Das ist ganz spannend. Also es ist einmal diese kreative Content-Ecke, es ist aber auch sehr, sehr viel Produktdaten, und diese Produktdaten intelligent miteinander zu verbinden, so dass man sie am Conversion-Channel entsprechend dann positionieren kann.
So, jetzt bin ich mal ganz provokativ und sage, jetzt haben wir nicht nur KI, sondern wir haben auch noch die generative KI. Ja. Und jetzt werden die Computer die Welt übernehmen, die Agenten die Welt übernehmen. Und dieses ganze Digital Asset Management ist doch eigentlich Schnee von gestern. Und diese ganzen Softwareanbieter, die schon über 10 Jahre alt sind, die werden alle vom Markt verschwinden. Denn ich habe eine Neugründung. Ich mache das alles mit KI und fege die vom Markt. Wie sieht die Situation bei euch aus? Das heißt also, gibt es neue Mitbewerber? Haben die eventuell eine Chance oder sagt ihr, no chance, denn wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen?
Also zunächst mal, ich finde, du sprichst etwas an, was mich, ich bin dann auch schon ein paar Jahre in der Industrie, extrem motiviert. Die Geschwindigkeit, mit der sich aktuell wieder etwas verändert, ist so ein bisschen, wie es vielleicht auch damals in der Dotcom-Bubble war. Es ist sehr, sehr schnell und das macht Spaß. Ich bin komplett bei dir. Unternehmen denken Content-Strecken, Content-Operation-Strecken komplett neu. Das heißt, wir haben jetzt schon Kunden, die einen großen Teil ihrer Asset-Produktion nicht mehr im Studio machen lassen, sondern machen das von KI. Und das ist auch gut so. Wir fühlen uns da sehr gut vorbereitet für diese Welle oder surfen auf dieser Welle gut mit. Warum? Weil wir die Plattform in 2017 cloud-nativ, API-first, also in dem Sinne, in dem Prinzip der Mach-Architektur modernisiert haben. Das heißt, wir haben die Zutaten, die es braucht, damit KI in unserer Lösung sehr gut funktioniert. Wir verstehen uns als Betriebssystem. Das heißt, jeder unserer Enterprise-Kunden kann bestehende KI Prozesse, das können fertige Agenten sein, das können aber auch Prozesse sein, die sie haben, einbinden über etwas, was wir einen universellen KI-Adapter nennen. Das machen offen gesagt nicht viele. Viele haben nicht diesen offenen, flexiblen Ansatz. Wir haben das früh gemacht, weil wir mit Enterprise-Kunden groß geworden sind und Anna Siemens, erklärst du nicht, dass deine KI besser ist als die, die sie vielleicht für eine halbe Milliarde oder mehr gemeinsam mit Microsoft oder Google oder AWS schon gefeintuned hat, also Bespoke Model. Das heißt, wir fühlen uns dafür bereit. Jetzt habe ich einen wichtigen Zusatzpunkt noch und dann höre ich auf, dann können wir das diskutieren. Was braucht denn KI, damit sie erfolgreich und gut funktioniert? Warum scheitern KI-Prozesse im Unternehmen? Also erstens, sie braucht Daten, saubere Daten. Das, was wir tun, nämlich ein offenes, flexibles Datenmodell haben, wo unsere Kunden am Asset die Freigaben, die Preise, die CAD-Zeichnung haben. Das sind extrem wertvolle Informationen. Die Kombination des Bauteils, extrem wertvolle Informationen, die eine solche KI braucht, um genauer, erfolgreicher dies zu kommunizieren. Und warum scheitern viele Projekte? Es scheitert häufig an der Governance. Und ein Enterprise-Dumm, wie wir es sind, bringt ja Governance-Prozesse mit, Freigaben. Ist das überhaupt erlaubt? Das heißt, das ist das. Wir propagieren da sehr stark das Prinzip. Ich glaube, Matthias Schrader hat es in Code Crash das erste Mal so genannt, nicht vom Human in the Loop, sondern Human in the Lead. So, das heißt, so sehen wir das. Und deshalb bin ich relativ passioniert und relativ offen gesagt aufgeregt, was in unserer Welt passiert. Ich glaube, es wird viel passieren, aber die Bedeutung eines Enterprise Content Hubs, was wir sind, ist an sich durch diese KI-Welle fast ein bisschen hochgekommen. Das heißt, wir pluggen ja direkt in solche Use Cases rein. Und diese Silo-Anwendung von KI, ich mache nur mal das irgendwo in GPT, lad's mir dann wieder runter, das sind zumindest nicht die, die unsere Kunden haben. Sorry, sehr lange Antwort, aber ich hoffe, es macht ein bisschen Sinn an der Stelle.
Es macht mehr als Sinn, weil genau das ist der Punkt. Es geht um Prozesse und es geht um Daten und sonst gar nichts. Und dazu brauche ich eine solide Basis. Und du hast gerade das Wort Betriebssystem genannt. Ja. Das heißt also, ich brauche für mein gesamtes Content Management, also Asset Management, muss man sagen, eine solide Basis. So, Governance. Das heißt also, kann ich bei euch dann Regeln hinterlegen, was wie erlaubt ist, nicht erlaubt ist, wo es erlaubt ist und so weiter?
Exakt. Das ist etwas, was, ich sag mal, ein gutes Enterprise-DAM mitbringen sollte. Das heißt, sehr, sehr dediziertes Rollen- und Permissions-Konzept. Und am Ende kannst du dir das so vorstellen, dass wir Kunden erlauben, viele KI-Prozesse jetzt in eine gegovernment oder eine saubere Prozesskette zu geben, wo unterschiedliche Approval-Strecken drin sind. Ich will dir ein Beispiel geben, nochmals von Otto. Wie gesagt, erstens, die haben 25 Millionen Asset mit über 17 Milliarden Attributen in unserer Plattform. Das ist erstmal ja gut. Das heißt, die haben schon sehr viele Daten in der Plattform, mit denen sie etwas machen möchten. Jetzt ist es so, dass Otto aber auch am Ende erwartet, dass sie mit diesen Daten externe, bei ihnen freigegebene LLMs, neben den proprietären Funktionen, wir bieten sowas wie einen Tagging Assistant, nutzen können. Das heißt, am Ende kannst du dir das so vorstellen, dass durch diese Freigabe- und Rollen- und Rechteprozesse in unserem Workflow-Modul, das nennen wir Workspaces, du ganz viele solche Prozesse hintereinander schalten kannst. Also ein Asset wird von jemand, der bei Otto auf dem Marktplatz verkauft, automatisch angeliefert. Wir checken es, ob das die richtige Qualität hat. Dann wird es an ein kleines LLM geschickt und dort wird es überprüft, ob es in dem richtigen Winkel fotografiert ist. Und das alles ineinander stecken und an jedem Prozessschritt entweder den Product Owner oder Legal oder auch den Einkauf drin zu haben, das freizugeben, hilft unseren Kunden sehr. Idealerweise läuft dieses Asset automatisch durch. Dann greift keiner mehr ein, aber immer dann, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und so muss man sich das, glaube ich, so ein bisschen vorstellen. Und deshalb sind wir da auch entspannt, dass als das für diese Anzahl von Assets oder das für diese Anzahl von Produkten tun zu können, ist eben nicht so ganz trivial. Das heißt, jemand, der heute anfängt, unser Tool vielleicht zu vibe-coden, wird sich durchaus Gedanken machen, wie er mit der Interoperabilität von Daten in Echtzeit wirklich zurechtkommt. Insofern, ja, glauben wir, dass das spannend wird. Konkurrenz ist immer gut, aber auch, dass wir einen kleinen Vorsprung haben, was einfach sozusagen das Verstehen von Daten angeht.
Und das wird wahrscheinlich in Zukunft überhaupt das Wichtigste sein. Das Verstehen der Infrastruktur, das Verstehen der Daten und das Verstehen der Prozesse. Und wie das dann reinkommt oder gemacht wird, da packe ich halt andere Systeme rein. Also Was sind denn Beispiele, wo ihr andere Systeme anflanscht? Also sprich, hast ja gerade gesagt, APIs.
Ja, genau. Also nur, dass du das nochmal verstehst, die Plattform selber ist API first. Das heißt, jedes Element auf unserer Plattform bis auf die kleinste Permission, bis auf die kleinste Einstellung ist per API ansprechbar. Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, ja, um auch Sachen wie MCP und sowas tun zu können. Das Zweite ist natürlich, dass in Anführungsstrichen wir auch Funktionen mitbringen, wie eine KI-basierte Vektorensuche. Kunden können also nativ in 60 Sprachen suchen im System. Das sollte den DAM immer liefern. Wir haben einen eigenen Tagging Assistant sozusagen, der basiert. Aber ganz viele unserer Kunden sagen, hey, ich habe eine Nano-Banana laufen für diesen Prozess. Hey, ich habe für Quality Insurance hier ein GPT-4-Mini laufen, weil das ist sehr günstig und ich kann so ein Asset für 0,005 Euro-Cent oder Dollar-Cent, ich weiß es nicht genau, müssen wir nochmal nachgucken, testen. Das heißt, wir propagieren nahezu, dass unsere Kunden alle diese Modelle und alle diese Use-Cases, die sie schon im Haus haben, aneinander schalten können. Und wie gesagt, das tun wir eben, indem wir Kunden über diesen universellen KI-Adapter erlauben, das zu integrieren. Gehen wir mal weiter. Wir sind gut darin, auch Variantenfertigern wie einer IFM, einer Weidmüller, einer Schüco dabei zu helfen, ihre Produkte und Assets schneller wieder in die Online-Kanäle live zu bekommen. Alle diese Unternehmen haben mehr als Gehversuche schon hinter sich, was KI angeht. Es gibt freigegebene Co-Piloten. Es gibt eine Strategie, das nur auf AWS oder nur auf Stackit oder nur auf Azure zu tun. Und das heißt, wir sehen uns aufgefordert. Wir glauben, dass es wichtig ist, diese Offenheit entsprechend mitzubringen. Und genau, das nehmen Kunden auch gerne an. Wie gesagt, für uns ist wichtig dabei, wir haben die Infrastruktur, wir haben die Freigabeprozesse darüber, dass die Governance stimmen und wir bieten halt unglaublich viele tiefe Einzelfunktionen in all den Modulen, die so ein DAM haben muss, sei es Asset-Bearbeitung, Manipulation etc. Aber wie gesagt, es ist uns offen gesagt fast egal, was der Kunde mitbringt, solange das Modell sauber ist, solange das Modell bei ihm freigegeben ist. Es ist ein Aufwand von wenigen Minuten, das zu integrieren. Manchmal sind Stunden oder Tage, je nachdem, ob wir noch am Datenmodell was machen oder die Kunden. Aber generell ist es einfach, erstmal jegliches LLM dort rein zu pluggen, um dann entsprechend einem bestimmten Use Case, sei es Asset-Manipulation oder Anreichern von Metadaten oder Freigabeprozesse dort entsprechend mitzunehmen.
Ich weiß jetzt zu wenig darüber, wie viele Unternehmen wirklich ein echtes DAM einsetzen, also ein Digital Asset Management, und wie viele nicht. Aber ich vermute mal, dass da eine wahnsinnige Skalierbarkeit ist, wenn man von Enterprise runtergeht und sagt, wir gehen auch an mittlere und kleinere Unternehmen. Absolut. Vielleicht. Wie sieht da eure Strategie aus?
Ist eine gute Frage. Also zunächst, sieh mir das nach, das ist ja ein bisschen auch in meiner Rolle. Ich habe jetzt natürlich erstmal über die Shiny Logos gesprochen an der Stelle. Ich habe es eben aber auch schon mal anklingen lassen. Ein für uns extrem wichtiges Segment, und wo wir auch sehr erfolgreich ist, sind so die Hidden Champions im German Manufacturing oder auch europäischen Manufacturing. Eine IFM zum Beispiel in Essen, die auch unser Kunde ist, die machen auch schon 1 Milliarde Umsatz, aber es ist halt keine Otto. Das heißt, wir können in diesem Bereich, ich sage jetzt mal, 0,5 Milliarde bis 1 Milliarde Umsatz auch sehr, sehr gut helfen, weil dort natürlich eine gewisse Komplexität häufig in den Daten, in den Produktdaten vorherrscht, wo wir auch unterstützen. Das heißt, ja, absolut. Wir haben natürlich auch ein hohes Interesse darum, in diesem Segment erfolgreich zu sein. Man muss fairerweise sagen, wenn man jetzt sehr, sehr stark auf eine KMU oder SMW schaut, dann sind häufig die Anforderungen an einen DAM noch rudimentärer, nicht immer, aber rudimentärer, sodass man sagt, ich brauche an sich eher sowas wie ein intelligentes Archiv, wo ich ein bisschen suchen kann. Und da würde ich Kunden immer beraten und die Frage stellen, ob wir tatsächlich diejenigen sind, die jetzt dort den absoluten Mehrwert stiften oder ob man nicht vielleicht erstmal mit einer kleineren Lösung startet. Ja, also das ist so ein bisschen die Beratung an der Stelle, weil am Ende wollen wir ja erzielen, dass Kunden idealerweise den größtmöglichen Nutzen aus der Lösung ziehen. Und das ist, glaube ich, in dem Segment, was ich beschrieben habe, also Variantenfertiger, herstellendes Gewerbe, so ab einer 500 Millionen aufwärts, sehr gut gegeben. Und es ist für ein, ich sage jetzt mal, ne, und das meine ich in keinster Weise despektierlich, aber einfach ein Unternehmen, was vielleicht ein Maschinenbauer mit 20 Millionen Umsatz in der Spezialdisziplin, die haben noch nicht die Anforderungen an der Stelle, damit wir wirklich gut helfen können. Ja, das ist so ein bisschen, wie wir das strategisch entschieden haben. Und du hast es eben auch ja schon mal eingangs gesagt, es gibt auch sehr, sehr viele von uns sehr respektierte Mitbewerber, die dieses Segment im Kernfokus haben. Und es ist ja auch gut, sich zu fokussieren, nicht zu sagen, wir machen alles.
Okay. Die Frage kam daher, weil bei Salesforce ist ja der Reiz des Systems auch die massenhafte Reichweite. Das heißt also der Bekanntheitsgrad und die massenhafte Reichweite. Und die kriegen Sie natürlich dadurch, dass Sie im KMU-Bereich sehr weit nach unten auch gehen. Absolut. Und sagen, jeder kann eigentlich damit arbeiten und viele Unternehmen auch durch Salesforce dann überhaupt das Thema CRM erstmal für sich entdeckt haben, also die vielleicht noch mit keinem CRM gearbeitet haben. Und das ist deswegen meine Frage nach Digital Asset Management. Ja. Da ist ja auch noch Luft nach oben, was die Marktbearbeitung angeht und die Bereitschaft bei Unternehmen, das als Problem auch anzuerkennen.
Sehr guter Punkt. Das heißt, es ist auch eine edukative Aufgabe, in Anführungsstrichen dem Markt das wiederzugeben. Der Damm-Bereich selber, und wir sehen uns nicht als ein typisches Damm, weil wir eben diese sehr ausgeprägten Daten und Dateninteroperabilitätsfähigkeiten haben, aber das Damm wird ja häufig noch gesehen als Medienbibliothek und so ein bisschen, naja, da legen wir irgendwie mal strukturiert Assets ab. Das ist sicherlich etwas, wo man gerade in Deutschland auch den Markt noch ein bisschen darauf aufmerksam machen muss, dass eben in diesen Daten auch sehr, sehr gut, also Werte schlummern und man diese Werte besser in Umsätze konvertieren kann, wenn man diese Daten, Produktdaten mit Assets, mit anderen Daten verbindet. Das ist richtig. Ich glaube aber, dass, und das ist so ein bisschen die Weltsicht auf das Thema DAM vielleicht vor einem oder anderthalb Jahren durch diese Beschleunigung, und Beschleunigung ist ja schon fast schon untertrieben, die gerade durch die KI-Welle passiert. Schauen wir, was Anthropic mit dem Markt macht. Also krasses Wachstum. Ich glaube, noch nie ist eine Firma so schnell gewachsen. Ist interessanterweise dieses, ich sage jetzt mal, hässliche Endline im Marketing-Damm, nämlich ja, da liegen so die Bilder und ja, das muss der E-Shop sich ziehen, ziemlich aufgerückt, weil um im Marketing KI-Cases wirklich gut zu heben, ich meine, in CRM, brauchst du diese Daten und du musst sie sicher in irgendeiner Art und Weise auch verarbeiten können. Und deshalb passiert da aktuell sehr viel. Ich bin aber bei dir, also wir haben das natürlich auch, wir haben ja einen Investor, mit dem haben wir das entsprechend auch natürlich sehr, sehr im Detail angeschaut. Also der TAM für das Digital Asset Management global liegt bei 6,5 bis 7 Milliarden US-Dollar. Ist kleiner als CRM, brauchen wir nicht drüber reden, ist aber immer noch groß. Und wenn wir das mal runterbrechen auf Europa, ist Europa 30% davon und Deutschland sind davon 17%. Das ist immer noch ein großer Markt, ganz klar. Ich glaube, da wird einiges passieren und wo wir im Moment sehr gut mitfahren und ich glaube auch andere geschätzte Marktbegleiter, ist eben uns auch ein bisschen als KI-Enabler darzustellen. Nicht, weil wir schon alles verstanden haben, aber weil wir es Unternehmen einfacher und sicherer ermöglichen, schnell diese Use Cases mal umzusetzen und dann auch zu skalieren und es eben nicht nur in diesem kleinen Silo zu haben. Aber ja, es ist ein edukativer Markt und es ist auch ein Markt, also ich will dir ein Beispiel geben, Thorsten, wir sind eins der wenigen Unternehmen, wir sind nicht das größte Unternehmen im Bereich DAM, aber wir sind eins der wenigen Unternehmen, was an sich mit jedem unserer Neukunden oder respektive Prospects ein Business Case rechnet. Also können wir, was Forrester uns attestiert hat in dieser Total Economic Impact Studie, was können wir bei einem Mittelständler an Return on Invest erzielen? Und ich finde das wichtig, weil Kunden oder andersrum, wir auch in einer Zeit leben, wo ein CFO vielleicht dreimal auf ein Budget schaut. Und unsere Aufgabe ist es auch, jemandem zu sagen, hey, der Ansatz in Scherchen fährt, ein Composable-Ansatz, du kannst sehr, sehr schnell mit der Plattform live gehen. der ermöglicht dir sehr schnell auch Mehrwerte zu heben und dann beginnt an sich die Arbeit, weil du jetzt die Daten im Griff hast und jetzt schauen kannst, wo nutzt du sie besser ein, wo setzt du die Daten schneller ein und das macht Spaß, aber ja, es ist nach wie vor auch ein Markt, der in Bewegung ist, da stimme ich dir zu.
Jetzt brauche ich noch ein bisschen Nachhilfeunterricht von dir. Cool. Product Information Management versus DAM. Also wo ist der wesentliche Unterschied und wo sind Überschneidungen?
Also es gibt Überschneidungen. Das Product Information Management, abgekürzt PIM, ist ja an sich der Ort, wo Produkte strukturiert abgelegt werden. Da gibt es viele große Enterprise-Unternehmen, die das machen. Das heißt, dort kann ich meine Produkte ablegen, dort habe ich meine Metadaten über Produkte, ich kann neue Produkte entsprechend einstellen. Es gibt jetzt natürlich sozusagen in diesem Bereich auch Überschneidungen, weil einige der großen PIM-Anbieter auch, ich sag mal vorsichtig, sowas wie eine kleine Medienbibliothek mitlieben. Das heißt, sie haben sowas wie so ein Mini-DAM mit drin. Allerdings häufig mit sehr eingeschränkten Use Cases. Und dann gibt es sozusagen in dem DAM-Bereich DAMs wie das unsere, Content Hubs wie das unsere, die sehr, sehr gut darin sind, das Datenmodell eines PIMs schon zu mimiken, aber nicht mit dem Ziel, das PIM obsolet zu machen, sondern den Kolleginnen und Kollegen, die im Marketing mit dem Daten arbeiten, sozusagen eine agile Datendrehscheibe zur Verfügung zu stellen, dass sie eben nicht nur hübsche Bilder von A nach B bewegen, sondern diese intelligent mit Produktinformationen verknüpfen. Weil das ist ja wichtig, um abzuverkaufen. Aber ja, PIM-DAM gehört zusammen. PIM ist sicherlich der Bereich, der einfach ein bisschen technischer und vor allen Dingen diesen sehr, sehr harten Fokus exklusiv auf das Erstellen und Verwalten von Produkten hat. Diese Systeme sind sehr gut da drin, Vererbung von Produktstrukturen, von Kategorien vorzuhalten. Ein DAM, ein Enterprise-DAM, ist ja eben auch sehr stark in der Distribution von Asset. Also du kannst aus unserem System jeglichen Kanal ansteuern. Das kann dein E-Mail-Tool sein, das kann die Website sein, das kann aber auch Social Media sein. Das heißt, im Prinzip, da ist ein bisschen die Grenze, ist aber richtig erkannt, der Bereich gehört zu DAM und einige große Analysten haben ja auch nur Auswertungen oder Research rund in dem Bereich, wenn er zusammengehört.
Das heißt, es gibt gute Gründe zu sagen, das können wir nicht zusammenpacken im Unternehmen als Software, sondern ich sollte es immer noch als zwei unterschiedliche, was ja das Gesamtsystem komplexer macht, als zwei unterschiedliche Systeme parallel laufen lassen.
Also zunächst mal, ich glaube, es ist eine sehr individuelle Frage und das müssen Unternehmen dann, wenn sie gut beraten sind, auch entscheiden, wie es für sie passt. Generell sehen wir aber natürlich einen starken Trend hin zu Referenzarchitekturen, die komplett composable sind. Das heißt, du hast eher einen Stack, der nicht mehr auf monolithische Großlösungen setzt, sondern einen Stack, der viele sehr, sehr gute Best-of-Breed-Lösungen miteinander verbindet und das eben ohne große. Es gibt immer noch einen Aufwand, aber ohne große technische Aufwendung. Ich glaube, ganz wichtig bei dieser Frage, möchte ich das aus dem PIM heraus machen oder habe ich eine Anforderung noch für einen DAM und einen Enterprise-DAM, was Prozesse da drumherum orchestrieren kann, sind wirklich auch die Use Cases. Also was tue ich? Habe ich ein starkes E-Commerce-Geschäft? Habe ich ein sehr internationales Geschäft mit einer gewissen Komplexität in meinen Produktdaten, aber auch Marketingdaten? Dann wirst du relativ schnell Use Cases für einen DAM finden. Wenn das nicht der Fall ist und du vielleicht, machen wir ganz simpel, nur in Deutschland abverkaufst, vielleicht auch gar kein E-Commerce selber machst, dann mag das sein, dass vielleicht auch man damit leben kann, dass das sozusagen ausschließlich im PIM zu verwalten. Und ich glaube, offen ist es auch eine Education, eine Evolution für den Kunden. Und Thorsten, du hattest das angesprochen, die viele Kunden wachsen, obwohl wir jetzt ja schon seit über 10, 15 Jahren über Transformation, digitale Transformation reden, immer noch rein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel noch nicht Omnichannel bin, wenn ich noch gar nicht so viele Use Cases habe, die bedingen, dass ich Daten nahezu in Echtzeit in jedem Kanal synchronisieren kann, wenn es Änderungen gibt in den Downstream-Systemen, im ERP oder Commerce, dann bin ich da noch nicht. Da aber sehr, sehr viele diese Anforderungen haben, ist dann häufig auch die Anforderung, ein dediziertes DAM zu haben oder sehr gutes Modul dort zu haben, gegeben.
Abschließend die Frage, verändert sich die Situation dadurch, dass jetzt jeder über KI redet und immer noch mehr drüber geredet wird und die Notwendigkeit ja eigentlich steigt, sich darum zu kümmern, um eben saubere Datengrundlagen?
Sehr schöne Frage. Ich will sie nicht direkt zurückgeben. Ich würde aber trotzdem mich deine Sicht darauf interessieren, weil du ja auch schon lange in dem Bereich sind. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist erstmal zu gucken, wie gut ist denn ein Unternehmen schon im Hinblick auf digitale Transformation? Wie gut hat man seine Daten erstens schon im Griff? Das ist, glaube ich, so die Grundvoraussetzung, dass man darüber schaut. Zweitens, kann es aus meiner Sicht in zwei Richtungen gehen. Die eine Richtung ist, das DAM wird völlig Commodity, weil man sagt, die Wertschätzungskette liegt in der KI. Und der zweite Weg, das ist zumindest der Weg, den wir gehen mit unserem Content Value Chain Theme, ist, dass wir glauben, dass es extrem wichtig ist, vorher die Daten sehr gut im Griff zu haben, vorher die Daten sauber zu haben und das auch skalierbar machen zu können. Und für die Skalierung brauchst du eine Datendrehscheibe. Wir glauben, wir können das sein. Dann entstehen wirklich Mehrwerte. Und dann sind wir als Hersteller einer, sag mal, Content Hub oder DAM-Technologie auch sehr nah dabei, Kunden zu helfen, diese Wertschöpfung, die in dem AI-Layer liegt, besser zu heben. Genau, das sind, glaube ich, so ein bisschen die zwei Lager und dafür brauchst du zwei oder hast du wahrscheinlich zwei unterschiedliche Technologiephilosophien.
Simon, herzlichen Dank für all diese Erläuterungen. Ich glaube, nicht nur ich habe viel gelernt dabei, sondern auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke dir.
Ich habe zu danken. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir sehen uns bald persönlich.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.